Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Es ist Mittwochabend, die Abkühlung ist da und die beiden Herren sind aber nach wie vor absolut heiß, könnte man sagen. Josef Czapp ist hier, willkommen.
Hallo.
Peter Westerthaler ist hier, doppelt willkommen. Sie auch willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder so zahlreich hier bei uns sind, trotz dieser heftigen Konkurrenz von, wer spielt da gegen wen?
Ich weiß nicht, ich muss nachschauen. Die Leute sollen ja bei uns bleiben.
Also, es ist ein Spiel der Versäumens.
Nein, das ist eher schade bei dir.
Da bieten wir Ihnen ganz andere Spannung heute an. So, und deshalb wollen wir gleich beginnen mit dem großen Thema des Tages. Von euch war ja keiner einkaufen, nehme ich an. Der Wurst, den man gekauft hat?
Cola. Ich trinke nur Cola momentan.
Verstehe. Das ist, glaube ich, nicht drin, nicht am Mehrwertsteuersenkung.
Also, langer Rede, kurzer Sinn. Wenn Sie einkaufen waren, dann sind Sie heute beglückt worden, weil dann haben Sie sich irgendwo, wie wir aus unseren Straßenumfragen wissen, zwischen 9 Cent und 1 Euro erspart für einen Einkauf. Das summiert sich immerhin im Jahr angeblich laut Regierung auf 100 Euro pro vierköpfiger Familie. Und da haben wir jetzt den Peter Westenthaler sitzen, der vom ersten Tag an gegen das losgewettert hat, zu einem Zeitpunkt, als alle noch gedacht haben, da kommt jetzt was Großartiges auf uns zu. Aber muss man nicht fairerweise auch sagen, mein Gott, ein Euro ist besser als nichts, Peter?
Ja, nur das spielt es halt nicht. Der Euro ist ja spätestens dann weg, wenn du das erste Packel bestellt hast im Internet. Und das tun auch schon fast alle Österreicher, die halt mit der Paketsteuer. Naja, schon. Aber und noch was, im Jänner haben sie angekündigt, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Und vom Jänner bis jetzt sind die Preise in den Supermärkten um 20% gestiegen. So ist schon längst eine konsumiert.
In den letzten drei Jahren.
Alles schon weg. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt haben wir ja schon in den letzten Monaten einiges an Verhöhnung, an Verarsche der Regierung gegenüber der Bevölkerung erlebt. Jetzt rede ich noch gar nicht von den Belastungen, ich rede von diesen nicht stattfindenden, angekündigten Bremsen. Erinnert euch, Mietpreisbremse, Strompreisbremse, Spritpreisbremse. Haben sie uns alles angekündigt, wie billig denn nicht alles wird. Und die Österreicher, die Gelernten, merken, es wird gar nichts billiger schmecken, es wird alles teurer, es gibt keine Bremsen, sondern wir fahren gegen die Wand. Aber was heute passiert mit dem 1. Juli, das ist die Mutter aller Verhöhnungen, die Mutter der Gesamtverarsche. Nämlich, das ist nichts anderes wie eine riesige Schwindelei. Wieso? Man gaukelt den Menschen vor, dass auf ausgewählten Produkten der sogenannten Grundnahrungsmittel, und das ist ja versprochen worden, überlegen wir uns, was uns versprochen haben, dass bei ausgewählten Produkten der Grundnahrungsmittel die Mehrwertsteuer halbiert wird, also von 10% auf 4,9% gesenkt wird. Und heute gehen die verdutzten Österreicherinnen und Österreicher in den Supermarkt, haben im Ohr, naja, die Eier werden billiger. Was aber nicht dazu gesagt haben, ist, dass das nicht stimmt, das Versprechen, sondern es wären nur rohe Eier billiger. Gekochte Eier wären nicht billiger. Naja, Ostereier zum Beispiel, sag's ja nur. Das kommt davon.
Vorbei.
Ja, aber, oder beim Spinat hat man gesagt, der wird billiger. Stimmt aber nicht, weil der gefrorene Cremespinat wird nicht billiger. Oder sie haben uns gesagt, die Semmeln wären billiger. Das stimmt nur insofern, wenn du eine rohe Semmel kaufst und ohne Wurst und ohne Käse drinnen, weil dann wird nichts billiger. Dann haben sie uns gesagt, das Brot wird billiger. Na, schmeckt's. Es wird nämlich nicht billiger, wenn auf dem Brot drei Sonnenblumenkerne oder was oben sind, weil dann ist das Fett, der Fettgehalt über 5% und es ist nicht billiger. Dann haben sie gesagt, das Mehl wird billiger. Stimmt leider auch nicht, weil es gibt Roggenmehl, das wird eben nicht billiger. Das heißt, die haben uns angelogen. Die haben uns angelogen, dass diese Produkte billiger wird und die werden aber nicht billiger, weil Teilprodukte von diesen Produkten gar nicht reinfallen in die Mehrwertsteuersenkung. Das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen, dann kommen noch so kleine Dummheiten dazu, wie wenn du da zum Beispiel was kaufst im Supermarkt und dort verzehrst, es gibt genug Menschen, die schon so einen Hunger haben, die sich halt eine Semmel kaufen, Buttersemmel zum Beispiel, ein gutes Beispiel, und halt das nehmen, einkaufen, essen und dann mit dem Zettel zur Kasse gehen. Wenn du das im Supermarkt verzehrst, gilt das als Restaurant, Gastrogewerbe und du zahlst die volle Mehrwertsteuer und nichts wird günstiger. Also du kommst dann möglicherweise, wenn es zu den Kontrolleur des Finanzministeriums herumrennt, auch noch in ein Steuerhinterziehungsverfahren, weil es nicht die richtige Steuer... Also ich muss dir sagen, es ist alles so unfassbar, dass du fragen musst, haben sie die noch alle? Haben sie die wirklich noch alle? Und das für eine Reduzierung des Kaufpreises pro Einkauf, habt ihr heute geschrieben, von 39 Cent. oder Familie bekannt gegeben. 39 Cent, bei manchen ist es halt 70 Cent, vielleicht bei manchen auch Euro. Also irgendwas zwischen 40 Cent und 1 Euro ersparst du bei einem Einkauf. Irre, also völlig irre.
Du erregst dich.
Naja, ich reg mich im stellvertretend für alle Österreicherinnen und Österreicher, die sich erwartet haben, dass sie endlich eine Entlastung bekommen. Die Entlastung kommt halt bei dieser Regierung nie. Sie wird immer angekündigt, dann wirst du noch angeschwindelt, dann wirst du noch verhöhnt und am Schluss kommst du drauf, im Brieftaschel bleibt am Ende weniger drin, weil du ja für alles andere, Mieten, Sprit, Strom, jede Menge schon zahlst und das ja auch nicht billiger wird. Das heißt, warum geht diese Regierung nicht her, wie in anderen Ländern, du hast das im Insider halt aufgezählt, wie in Schweden zum Beispiel, wie in Spanien zum Beispiel, und sagt so aus, das ist die Liste der Produkte.
Alles auf Null.
Alles auf Null oder meinetwegen alles halbieren. Aber wieso muss ich da plötzlich zwei verschiedene Steuersätze
Zuerst kommst du dran. Weil diese großartige Mehrwertsteuersenkung ist ja eine grandiose Idee von deinem Parteivorsitzenden Andreas Babler. Der ist ja auch so wahnsinnig stolz darauf gewesen, weil er gesagt hat, er bremst damit die Teuerung ein. Ja? Jetzt beobachtest du das schon eine gewisse Zeit, hast dich bis jetzt immer zurückgehalten, wenn der Peter explodiert ist. Heute ist also der erste Tag. Was sagst du jetzt zu diesem super guten Marketing-Schmied, der offenbar nach hinten losgegangen ist?
Ich habe eine ganz andere Erklärung. Bitte. Ich habe mir diese Liste angeschaut, ich habe auch die Sendung heute gesehen, diese irre Liste, wo du in verschiedenen Produkten verschiedene Steuersätze hast. Das musst du einmal
zusammenbringen.
Erst einmal sagt das einiges über das österreichische Steuersystem aus. Da könntest du einmal gleich eine eigene Sendung gestalten über dieses Durcheinander. Und das Zweite ist, ich habe den Verdacht, das kostet 400 Millionen Euro. Und da muss es bei denen, die diese Liste gemacht haben und die an der Umsetzung dieser Mehrwertsteuersenkung gearbeitet haben, die müssen das hintertrieben haben. Denn wenn ich mich hinsetze, und ich setze das so um, oder besser gesagt nicht um, ja, wie die das machen, dann ist es besser, ich mache es gar nicht. Und das ist offensichtlich der Impetus derer gewesen, die diese Liste gemacht haben. Anders
es
formuliert.
Es ist ja offenbar der Babler am österreichischen Bürokratie-Wahnsinn gescheitert.
Also, das hast du heute in deiner Sendung so ungefähr gesagt. Das glaube ich aber nicht nur bei dieser Sache, sondern wir sind wirklich ein wirklich interessant bürokratisiertes Land. Klar. Das muss man echt sagen. Faszinierend. Und dass die teilweise die eigentliche Macht haben, das muss man auch sagen. Und wenn die dort verhandeln, die ganze Nacht, sitzen zwar die Landeshauptleute dort und die Regierungsleute dort und manchmal sogar die Sozialpartner, aber die wirklich Mächtigen sitzen gar nicht.
Die sind nicht
böswillig, sondern diese Beamten sind Beamte und als Beamte haben sie alle Grillparzer ein anderes Verständnis.
Genau.
Und wahrscheinlich hätte ich gesagt, ich habe alle einen Klopfer, 400 Millionen wollt ihr ausgeben für so einen Unsinn, wir werden schon ordentlich eine Liste machen und dann bleibt uns am Schluss die Hälfte über. Also das glaube ich.
Aber Josef, du hast ja mit einem Teil deiner Regierungen diese Beamtenmafia durchaus im Griff gehabt. Also man kann ja offenbar auch Politik gegen diese Bürokratie-Mafia machen.
Ja, schau, du kannst das dann machen, wenn du zum Beispiel bei der Einführung der Generalsekretäre in den Ministerien die Generalsekretäre nicht Interventionsmechanismen zu erfüllen haben, sondern wenn die aufpassen, gemeinsam mit Sektionschefs und Abteilungsleiter, die genauso orientiert sind, dass es diese Verselbstständigung innerhalb des Bürokratenapparates nicht gibt, das aufzeigen und dagegen halten.
Schlussfrage, bevor der Peter wieder losdummern darf.
Sie brauchen einen Minister als Bündnispartner, der sie unterstützt. Und dann, in Wien war das zum Beispiel der Helmut Zilk damals.
Genau.
Wenn irgendwas war...
Da wollte ich nicht am Telefon sein.
Massenflucht bei den Behörden.
Genau.
Der Zilk, irgendein Gang aus dem gehört und das war plötzlich alles anders.
Ja, gut. Man muss doch in Wahrheit sagen, dass dein Dreiskirchner Bürgermeister an der Bürokratie mit seiner an und für sich ganz guten Idee der Mehrwertsteuersenkung völlig gescheitert ist. Man sieht wieder mal, der Mann ist ein Amateur.
Ein liebevoller Idealist. Ich würde das so sagen.
Das ist aber wirklich gut. Kein Amateur, sondern ein liebevoller Idealist.
Genau. Nennt man im Volksschakotodl.
Nein, das ist deine Interpretation.
Liebevoller Idealist. Und was ist das Liebevolle und was ist das Idealistische?
Er will an sich das Gute.
Ja. Er will das Gute, ja.
Aber das Gute ist nicht so leicht bei der österreichischen Bürokratie und in dem österreichischen politischen System. Ich finde ja auch so gut, dass wir nach Jahrzehnten drauf kommen, es sollte ein System geben, womit der Finanzminister genau weiß, wie die Budgetsituation in den Ländern ist.
Jetzt wollen wir aber nicht
habe ich geglaubt, das ist immer
jetzt
so.
Jetzt sind wir noch beim Mondweg. Gut, Peter, ein durchschnittlicher Supermarktkonzern zahlt für die Umstellung seiner Kassen 6 Millionen pro Supermarktkette. Ja. Du hast ja einen besonderen Freund.
Jürgen Oberler.
Dem ist heute die Hutschnur geplatzt.
Der Kreisler Oberler, komm gleich dazu. Wir müssen nur zwei Sätze zum Josef sagen. Was jetzt sicher nicht gehen wird, ist, dass man den Beamten die Schuld gibt.
Nein, ich gebe keine Schuld.
Das ist ein Politikversagen. Ja, und das kommt deshalb, weil du Amateure in den politischen Ämtern hast. Ahnungslose.
Genau.
Oder wenn du sagst, das sind liebevolle Idealisten, in Wien sagt man Todel dazu. Ja? Oh ja, das sind, ist leider so. Denn wenn du hast einen Vizekanzler, den seine Tagesbeschäftigung darin besteht, ein Urinbecken in Venedig zu besuchen und einzuweihen oder die österreichische Fußballnationalmannschaft geschlechtsmäßig als Spielerinnen darzustellen. Der Spieler, der glaubt, das ist die Frauenweltmeisterschaft da unten. Also ich weiß nicht, der war zwar dort, aber wahrscheinlich hat er nicht gemerkt, dass da Männer herumlaufen.
Er wollte gendern.
Das ist alles ja unfassbar, was da passiert. Und einer, der sich mit solchen Dingen beschäftigt, also mit Gendern und mit Urin und mit Fäkalien, der hat natürlich die Zeit nicht, dass er sich mit Ideen beschäftigt, dass das nicht so kommt.
Ist auf den Urin fixiert.
Und, das sagst du schon das dritte Mal. Der Kreisler in Oberlach, der kleine Kreisler neben der Schule, der sagt Folgendes. Der hat dem Herrn Babler heute einen Brief geschrieben und hat sich ausgerechnet, was ihm die Umstellung aufgrund dieser zweifach verschiedenen Steuer auf ein und dasselbe Produkt, was ihm das technisch in der Umstellung kostet, Arbeitszeit. Und das war insgesamt dem kleinen Kreisler, steht allein in seinem Geschäft, das ist wirklich ganz ein kleines Geschäft, dem allein kostet es 372 Euro an Aufwand. Und das, was der jetzt sagt? Der sagt, ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf, bin um 5:30 im Geschäft. Ja. Und ich habe meine Kunden nicht viele, weil ich so ein kleines Geschäft bin, verdient er nicht so viel. Aber was er nicht machen will, und das ist ja das Signal auch dann bei den Großen, er will diese 372 Euro, die er jetzt zahlen muss, nicht über den Preis an die Kunden weitergeben. Und deswegen hat er heute eine Rechnung geschickt, den Babler. Der Babler, zahlt das bitte. Der soll das zahlen, der soll das abdrucken, die 372 Euro. Warum muss das der kleine Kreisler zahlen? Und jetzt gehen wir aufs Große.
Gute Idee, ja.
Warum? Jetzt gehen wir, das ist jetzt die kleine Geschichte, aber die ja groß noch viel ärger ist, weil wenn das den Supermärkten 6 oder gar 8 Millionen an, wie es manche behaupten, kostet, dann werden das die Supermärkte auch nicht selber zahlen. Sondern die geben das natürlich auch bei den Preisen dann in der Spanne weiter. Na, selbstverständlich
zahlen
dann...
Die müssen das jetzt irgendwie reinschwindeln. Weil sie wollen ja den Preis nicht erhöhen.
Und wer wird es zahlen?
Bei anderen Preisen irgendwie reinschwindeln.
Ja, wir alle werden das, danke Herr Babler, da ist einmal schnell diese 40 Cent oder 1 Euro pro Einkauf, sind einmal gleich wieder weg. Das kannst du gleich wieder in die Haare schmieren. Also es ist ja alles eigentlich unglaublich. Denken die überhaupt noch nach, ist ja die Frage. Haben die, sitzen die, ja, jetzt haben sie, da kommen wir im zweiten Teil dazu, sind 13 Stunden die ganze Nacht gesehen und ist auch nichts rausgekommen. Ich frage mich, was machen die? Was tun die den ganzen Tag? Oh, ja, jetzt weiß ich, dass sie gerne nach Amerika fahren, zu den Spielerinnen. Ja, der Babler glaubt, dort ist die Frauen-WM. Oder der Herr Stocker mit 10 Mitarbeitern, der sich dann fotografieren lässt. Diese Regierung, die ist sowas von gaga und sowas von daneben, dass du es ja nicht mehr
für Peter, du hast es ja völlig richtig gesagt. Ein Helmut Zilk, ein Haider, vermutlich sogar ein Faymann, würden sich ja im Grab umdrehen, wenn sie sehen, wie dieser politische Amateur aus Dreiskirchen das, entschuldigen, dass ich das sage, liebe Zuschauer, verschissen hat. Ja. Anders kann man das ja
ganz
nicht genauso benennen.
Eine
die Idee ist ja okay.
Ja, bin ja
die gibt es ja in Spanien, die haben da die Mehrwertsteuer auf alle Grundnahrungsmittel und kein Unterschied zwischen Sonnenblumenkerne und Nicht-Sonnenblumen, sondern alle Grundnahrungsmittel sind dort jetzt mit 0% Mehrwertsteuer behaftet. Und das kommt relativ gut an.
Aber wieso kennen das alle anderen, nur der eine Minderbegabte nicht im Vizekanzleramt?
Das kennen ja, der ja komischerweise keine. Das konnte mal ein Zilk, das konnte mal ein Haider, das konnte sogar ein Faymann.
Ich weiß nicht,
aber in letzter Zeit kann man das offenbar nicht.
Liegt das an der Ausbildung, an der mangelnden, der ist ja, hat ja überhaupt keine, liegt das, ich weiß nicht, an was es liegt, an der fehlenden Empathie für die Menschen, die er nicht hat, oder einfach nur darum, dass halt der Aufzug nicht ganz aufgefallen ist. Das kann ja auch sein. Aber da muss man es
zugeben. Ich glaube, der hat einfach keine Übersicht und keinen Zug auf diese Leute.
Das mag schon sein, aber es gibt noch was. Das ist ein Kollektivorgan, diese Bundesregierung. Und da muss es ein paar drinnen geben, die es bewusst nicht wissen wollen, was es ist, was sie beschließen, welche Auswirkungen, wie man es umsetzt und welche Fehler gibt. Und dann gibt es welche, die wissen es einfach nicht. Und das ist der muss das
der Babler weiß es nicht oder weiß es bewusst?
Nein, es gibt welche, die schauen zu, Sagen, na soll er sich da stressen? Die gibt es ja auch. Du bist ja viel zu gutmütig. Aber du, ich kenne das, jahrzehntelange Tätigkeit in der Politik, also was wir für Typen kennengelernt haben, und zwar bis ganz hoch hinauf.
Das heißt, du meinst, die halbe Regierung sagt, der soll sich jetzt da stressen?
Nicht sagen. Aber die sagen,
und der selber kriegt das nicht mit? Oder, ich meine, entschuldigen, wenn ich sowas mache, dann muss ich doch, und ich glaube, da laufe ich bei euch zwei doch offene Türen ein, über einen gewissen Zeitraum das auch monitoren.
Genau.
Und schauen, wie wird denn das umgesetzt? Kann ich nicht einfach so rennen lassen, bis ich dann am Tag der Einführung draufkommt, das funktioniert denn dort vorne nicht, weil es die Mohnweckerl und die Semmerl auseinanderrechnen.
So, aber dann hast du noch was dabei. Bei diesen unterschiedlichen,
das heißt, der monitort seine Arbeit nicht.
Ja, das ist total bei den, Amateur. Bei den unterschiedlichen Steuersätzen, bei den unterschiedlichen Produkten, muss es irgendwo noch Interessensgruppen geben, die wollen, dass diese eine Bresel und Kern anders bewerten. Nein, sag nicht immer, du bist zu gutmütig. Die sagen sie, ja, schauen wir mal, wie das Steuersatz, den rühren wir nicht an, der bleibt, das fällt doch auf, das sind doch nicht nur Idioten, sondern das nicht wirklich, sondern die auch irgendwas dahinter,
gut,
am Plan haben.
Du sprichst aus Erfahrung.
Aber hör zu, das ist ja der Praxistest, es funktioniert, und das ist das, was der Wolfgang meint, es funktioniert der Praxistest nicht.
Genau.
Die sind alles Theoretiker, die sich irgendwas ausdenken.
Na, vor allem, sie husten sie nichts mehr. Der sagt das einmal
an. Ich darf ein zweites Beispiel bringen, was ja auch nicht funktioniert ist. Erinnert mich jetzt zurück, keiner redet mehr drüber, weil es schon wieder ein halbes Jahr her ist, beim Beschluss und bei dieser tollen Mietpreisbremse. Damals, was uns damals versprochen worden ist, damals ist versprochen worden, wenn die Inflation über 3% geht, dann wird die Mietpreisbremse kommen und dann gehen die Mieten zurück. Mittlerweile sind wir bei 3,7, heute bei 3,2. Wir sind daher schon mehrere Monate über 3%. Weißt du was von der Mietpreisbremse? Spürt irgendwer was? Zahlt einer weniger Mieten? Nein, die Mieten steigen. Und zwar jedes zweite Monat, wenn es sein muss.
3% ist ein blöder Schmäh.
Also lasst uns einmal zusammenfassen. Ja? Du bist der Meinung, diese Mehrwertsteuer, die heute der große Marketingerfolg der Regierung und vor allem des Andreas Babler sein sollte. Du sagst, das ist komplett in die Hose gegangen, oder was sagst
du? Ja, ich habe heute während dem Tag mehrere Sender, auch bei euch, aber auch zum Beispiel der ORF war heute sehr fleißig und hat Reporter in die Supermärkte geschickt. Und ich sehe alle Berichte, und es sind alle Berichte gleich, daher müssen stimmen, dass sie die Leute dort auf die Stirn tippen und fragen, haben sie die noch alle in der Regierung? Ich war jetzt einkaufen und ich habe überhaupt nichts gespürt von einer Verringerung. Der eine hat gesagt, 9 Cent, danke liebe Regierung, du hast jetzt 9 Cent weniger zahlt für meinen Einkauf. Familien mit Kindern waren dort, Alleinerziehende, die alle sagen, na nix spürt man, gar nichts, weil ich zahle jetzt mehr als im Jänner für den Einkaufszahlt habe, und darum geht's. Im Jänner ist es angekündigt und beschlossen worden, jetzt ist es in Kraft, ein halbes Jahr später, und jetzt zahlen die Menschen mehr für einen Einkauf als im Jänner. Das ist der Vergleichszeitraum, und das ist sowas von absurd, dass eine Regierung sich selber nicht mehr ernst nimmt. Das, was sie mittlerweile glaubt, die haben sie aufgegeben. Die sagen sie, es ist uns wurscht, was passiert. Die sollen noch mehr schimpfen. Wir sollen in den Umfragen, kommen eh noch dazu, bei den Wahlen einstellig werden, in den Umfragen, weil wir sind eh weg in 2 Jahren oder 2,5.
Man muss ja auch dazu sagen, Peter, diese Regierung ist ja der absolute Totalversager in Sachen Marketing. Ne? Wenn wir nehmen an Helmut Zilk oder von mir aus auch an HC Strache, um jetzt besonders krasse Fälle zu nennen, die haben ja immer sowas einmal angekündigt. Dann haben sie sich selber nach einer To-Do-List um die Umsetzung gekümmert. Und wenn es dann so weit war, haben sie eine Marketingmaschine losgetreten, damit die Leute das auch entsprechend gefeiert haben. Der hat das einmal angekündigt mit einer Überschrift, hat sich dann nichts mehr darum geschissen.
Ja.
Und jetzt macht er aber auch kein Marketing, sondern lässt es einfach einführen und kriegt einen Shitstorm der Sonderklasse, dass die Leute sagen, super, dass der das gemacht hat. Der verliert ja wieder ein Prozent.
Ich komme aus einer Zeit, wo man vor dem 1. Mai oder vor einer Präsentation oder vor einer Regierungsklasse oder Clubklasse hat man zuerst einmal nachgedacht, nicht nur, was wird dort alles beschlossen im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher, sondern auch, wie verkaufe ich es und welches ist das Hauptthema, mit dem wir dann letztlich auch den Wolfgang Fellner belästigen und die anderen Zeitungen und dann sagen, und bitte, das ist die Botschaft und das muss gesendet werden. So, und ob es dann gemacht wird oder nicht, das entscheiden dann die Journalisten. Aber du musst das ja anbieten, das Angebot muss da sein. Und das war, schau, wenn jemand, also ich finde, Wien hat überhaupt keinen Glück, weil Wien hat eigentlich nur gute Bürgermeister gehabt. Aber einer, der sogar in die Medien kommt, indem er einen Heutegriff eröffnet und indem er für die Vogel im Winter eine Körndl-Station macht, das ist genial. Dazu gehört aber schon.
Meinst du den Ziel?
Ja, ja. Das finde ich genial. Ja, ja. Aber das gehört irgendwo heute dazu. Das muss ein gewisser Entertainment-Faktor sein.
Man könnte sagen, Andreas Babler ist der komplette Gegenentwurf zu Helmut Zilk. Ne? Sowohl was seine Popularität anbelangt, als auch was sein politisches Talent, als insbesondere was sein Marketing.
Ich habe das aber beschrieben.
Müsstest du jetzt mit diesem liebevollen Idealist, müsstest du jetzt nicht irgendwann einmal sagen, die Politik ist eigentlich für liebevolle Idealisten nicht wirklich gemacht.
Es hat in der Geschichte schon liebevolle Idealisten gegeben.
Und zwar?
Aber das Ende würde ich nicht zitieren, was die gehabt haben. So. Das war im 15., 16. Jahrhundert oder auch in anderen Zeiten. Nein, ich finde das grundsätzlich positiv. Aber dann musst du umgeben sein von knochentrockenen Realisten und Pragmatikern, die dann immer, wenn einer diesen liebevollen Blick kriegt, dass man sagt, okay, ich liebe dich, ich mag das, aber machen müssen wir es jetzt so, so oder so. Ja. Und das finde ich, das sind so die Punkte, die halt...
Also der Mann ist handwerklich schlecht, der Herr Babler. Der
handwerklich... Ist
ein Idealist, aber ein schlechter politischer Handwerker.
Idealist ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber ein Idealist an sich ist grundsätzlich Idealist nicht schlecht. Ja. Aber es ist trotzdem so, du wirst abgecheckt dann am Realismus in der Umsetzung, in der Zustimmung, in der Mehrheitsfähigkeit. Das sind die großen, entscheidenden Fragen und die könnt ihr jetzt erweitern. Mir fallen so viele Namen neu, weil du immer auf den Babler so fixiert bist.
Ja, und immer in der Parteivorsitzung.
Und vor allem ist es der Typ, der uns die Mehrwertsteuer da heute eingebracht hat.
Aber ich kann da noch andere Beispiele.
Es hat welche gegeben, die dagegen waren. Der Finanzminister war am Anfang nicht dafür.
War vielleicht gar nicht aber so nicht falsch, dagegen zu sein.
Aber noch andere, der das abbringen, was im Moment das der Mangel in der Politik ist und vor allem in der Sozialdemokratie, das fehlende Herz für die Menschen. Das ist das Problem. Es ist ihnen völlig egal. Dem Babler ist das doch völlig
egal. Man könnte auch sagen, das fehlende Hirn.
Ob der im Supermarkt weniger zahlt oder nicht. Und jetzt mit Verlaub, nehmen wir mal einen anderen Politiker wie die Wiener SPÖ zum Beispiel, die schauen seit 14 Tagen zu, wie diese Stadt bei 40 Grad zerrinnt, in alle Einzelteile. Ja, im Kreißsaal, 36 Grad werden Babys geboren. In jedem zweiten Spital gibt es keine Klimaanlage. In den Seniorenheimen sterben die Leute außer bei 40 Grad, weil es keine Klimaanlage gibt. Das ist das Herz der Stadt Wien derzeit. Die versagen in der totalen, auf allen Ebenen, überall dort, wo die Menschen die Politik brauchen würde. Jetzt geht es ums nackte Überleben. Gott sei Dank ist die Hitzewelle heute vorbei. Aber die hat jetzt 14 Tage gedauert. Und in Wien glüht wegen der ganzen Versiegelung und wegen der Verbauung. Das ist nicht, weil es so heiß ist vom Himmel runter, sondern weil alles versiegelt und verbaut ist. Außerhalb von Wien hast du ganz andere Temperaturen als mittlerweile in Wien. Und da wird zugeschaut, wie bei den städtischen Spitälern und Seniorenheimen, die Leute in Wahrheit dort verbrennen schon langsam.
Weil ich meine, der Höhepunkt ist ja, dass die um 50.000 Euro eine Studie gemacht haben, wie machen wir die Schulen hitzefit? Ja. Und rausgekommen ist, man soll durchlüften.
Durchlüften oder, das war ein, du hast das auch zitiert, das Beispiel, dann nehmen aus Verzweiflung Schüler und Eltern das Heft selber in die Hand und wollen einen Ventilator in einer Klasse aufstellen. Mehr haben sie nicht gebraucht. Drei Magistratsabteilungen müssen das genehmigen. Das dauert 5-6 Wochen. Da ist schon Winter bald einmal wieder her. Da brauchst du keinen Ventilator mehr. Das ist die Stadt Wien.
Mit Einzelbeispielen.
Das ist leider nicht zum Lohn.
Die Stadt Wien hat völlig versagt. Mit Einzelbeispielen tut er jedes Mal die gesamte Stadt hinrichten.
Naja, aber in der Hitzewelle hat die Stadt Wien
wirklich versagt. Ich habe Besuche gemacht, die kennen einzelne Spitäler, da mir ist das nirgends aufgefallen, dass die Kühlung nicht funktioniert. Ja, du machst
es gibt
eine,
gar keine nein, Kühlung in meisten Spitälern.
Ich finde eine Strategie, eine Strategie, wo du als Einzelbeispiel die ganze Stadt und damit die ganze Strategie hinrichtest, ist nicht seriös und fair. Und das ist das Einzige, was ich dazu anmerke. Ich will mit dir im Detail gar nicht streiten. Ja. In manchen Punkten habe ich auch mehr Kritik, aber wirklich mehr Kritik anzubringen. Aber trotzdem finde ich, Das ist zu rat.
Das Hitzemanagement war nicht grandios. Auch dass die ganzen coolen Zonen.
Ja, aber sie haben ja diese, da stehen die Leute dann durch. Da gehen wir gemeinsam von seiner Dusche, dann bist du gleich einmal befeuchtet.
Die coolen Zonen, die haben entweder nicht funktioniert oder sie haben es einfach nicht
aufgehört.
Vor allem haben sie es über das Wochenende zugesperrt.
Völliges Versagen, die Menschen im Stich gelassen. Die Sozialdemokratie lässt die Menschen.
Wir leben hier in einer Bürokratie, die wirklich grauenvoll ist. So, und damit kommen wir gleich zum nächsten Thema, denn wir bleiben bei der Regierung, wir bleiben bei der Bürokratie. Wir müssen ein Thema heute diskutieren und ich hoffe, ihr werdet mich erleuchten, weil ich rätsle schon seit den frühen Morgenstunden, was ist denn da mit dieser Reformpartnerschaft? Aber du wirst uns das gleich erklären und wir sind gleich wieder da.
Dani und Dani, der Podcast der Chefredakteurinnen. Der wöchentliche Blick hinter die Kulissen von UE24
und Madonna.
Feminin,
frech
und frisch. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, Josef Czap gegen Peter Westenthaler, heute leicht erregt. Nicht nur aufgrund der Mehrwertsteuer, sondern auch aufgrund des Versagens in der Hitzewelle. Ich bin halt nicht erregt, ich bin eigentlich verwirrt oder völlig also neben meinen Schuhen. Ich rätsle seit der Früh, was ist eigentlich diese Reformpartnerschaft? Ich habe mir schon gedacht, ich freue mich auf den Abend, wenn ich dann mit dem Josef Czap zusammensitze, weil der ist ja ein Fan dieser Regierung und vor allem der Frau Corinna Schumann, der sicher bist, da gibt es zu.
Kritisch, steht aber dazu. Solidarisch.
Kritisch, na bitte, kritisch, aber solidarisch. Ist ein Fan. So, und das wurde ja in vier große Bereiche aufgeschlittert. Verwaltung, Gesundheit, Bildung und Energie. Und da ist jetzt eine große Reformpartnerschaft angesagt worden, dass das, was eigentlich das große Highlight dieser Regierung ist, nach dem ersten Jahr, wir sollen ja alle entsprechend jubeln, es war sogar Mitternacht der Pressekonferenz, muss ja wirklich ein großer Wurf sein. Konntest du dich schon ein bisschen einlesen und kannst du mir erklären, was jetzt da die konkreten Punkte sind? Ich finde sie nämlich nicht. Ich suche sie, aber ich finde sie nicht.
Ja, schau, das ist, ja? Als jemand, der jahrzehntelang in der Politik war, so wie ich, liebt zwar die Überschriften, auch ich habe mit Überschriften gearbeitet, aber es gibt den Fluch der Herausforderung, dass dann die Umsetzung in Detail kommen muss.
Ja,
und der Teufel liegt
eine Andeutung einer
Umsetzung. Der Teufel liegt im Detail. Ja? Und wenn ich sage, noch nie waren wir so weit wie jetzt, ich glaube, das war die Meindl-Reisinger, das war schon herzergreifend, ich habe schon fast gewarnt vor lauter Rührung. Wir waren noch nie so weit wie jetzt. Der aufspringt ins Wasser mit Detail. Ja? Und das muss jetzt kommen. Also die dann ja sozusagen auf die wird sich selbst unter Zwang setzen.
Und du glaubst,
aber
es kommt. Du
jetzt wieder, was der Punkt ist. Schau, ich habe damals die Staatsreformgeschichten ja auch miterlebt, teilweise war ich dabei. Es ist immer der gleiche Machtkampf in diesem Land. Ja. Ja? Zwischen Bund, der Sinowatz, der immer so gescholten wurde, immer der Zeit, wie machtlos eigentlich der Bund im Verhältnis zu den Ländern ist.
Alles ist
und
sehr
dann
kompliziert.
Haben wir noch die, und dann haben wir noch die Sozialpartner. Ja. Das ist wieder dem Schüssel auf den Nerv gegangen, der wollte die Sozialpartner zurückdrängen.
Ja, und
die Länder wollen sie überhaupt nicht zurückdrängen lassen.
Und
jetzt hast du das zugespitzt an der Frage der Gesundheitsreform.
Und?
Das springt da auf ins Wasser. Da geht es um 47, wie viel Milliarden? Ich glaube 47 oder was.
Naja, aber die haben die ja nicht.
Ja, aber das ist die entscheidende Frage. Und jetzt sagen die, wir werden Folgendes machen, wir haben eine Zentrale, die Partnerschaft ist eine Partnerschaft, Wolfgang. Und du weißt, eine Partnerschaft ist etwas, die lebt davon, dass beide irgendwie sich versuchen zu überzeugen und dann gemeinsam einen Weg gehen.
Es ist aber nicht
etwas, wo ich sage, ich habe Kompetenzverlagerung und der Bund diktiert und die Länder machen. Dieser Machtkampf ist existent, den gibt es schon seit langem.
Ja,
und er endet regelmäßig damit, dass genau das nicht kommt.
Genau.
Und daher haben die eine Arbeitsgruppe oder eine, wie soll ich sagen, die treffen sich und denken und versuchen sich gegenseitig zu überzeugen von Maßnahmen, die das Gesundheitssystem effizienter, billiger, noch bürgernäher und kommt, aber auf der Basis der Freiwilligkeit. An sich ist das sehr demokratisch.
Wahnsinnig,
du. Ja, gut.
Also, sie treffen sich und versuchen sich zu überzeugen.
Das ist meine Interpretation.
Von dir wissen, Gibt es da drin jetzt irgendwas Konkretes, was du mir sozusagen als Banane vor die Nase hängst? Was ist der Punkt?
Eines nur.
Genügt da
ein konkreter
Punkt. Ja, ihr seid richtige Schauspieler. Ihr wisst es ja ganz genau, dass es nicht gibt.
Nein, ja, aber das musst du dann zusammenbringen. Ja,
du bist Stunden ja der Vertreter dieser Regierung.
Nein, aber wenn.
Du warst ja selber
nicht so. Was ist die Kommunikationsschwäche? Die Kommunikationsschwäche von denen im Moment ist folgende. Entweder, ich habe jetzt zwei, drei richtig konkrete, geile Sachen, um das in der neuen, modernen Sprache zu formulieren. Ja. Dann stelle ich mich hin, sage, pass auf, okay, das wollen wir, das sind die Überschriften, und jetzt haben wir zwei, drei geile Sachen. Ja. Aber wenn ich mich bloß hinstelle.
Das waren ja 100 Überschriften.
Und dann sage wir haben da, jetzt haben wir endlich uns gefunden in einem gigantischen, jahrhundertprägenden Programm. Wir haben freiwillig gemeinsam versucht, das umzusetzen. Alle anderen stehen dabei und schauen unschuldig rein. Das ist natürlich. Da ist die Regierung teilweise...
Verarsche, könnte man sagen.
Ja, in einer
Peter,
Situation,
bist du genauso verwirrt wie ich oder nein, wie ist deine Stimmungslage?
Ich bin fassungslos. Was, das ist der nächste Akt der Verhöhnung. Fassungslos. Jetzt haben sie vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, diesen Prozess gestartet. Genau. Ich habe gesagt, in einem Jahr, im Ende Juni 2026, muss ein Ergebnis vorliegen, war vor einem Jahr die Ansage. Dann haben sie es in der Zwischenzeit, weiß ich nicht wie oft, getroffen, stundenlange Sitzungen, allein gestern 13 Stunden miteinander verbracht.
Das Wischiwaschi-Papier schreiben wir dann noch.
Ja, was machen die 13 Stunden da miteinander? Das frage ich mich den ganzen Tag. Und dann kommt sowas raus, eine Mischung von Plattitüden, leeren Floskeln und Schönrednerei, nicht eine einzige konkrete Maßnahmen. Na, hättest du dir das jemals getraut, eine stundenlange Sitzung zu machen und dann die Journalisten um 12:30 in der Früh zu informieren, dass wir nichts haben, dass wir uns darauf geeinigt haben, uns nicht zu einigen? Weil das ist ja die Wahrheit.
Wir haben uns darauf geeinigt, zu einigen,
Die konnten sich nicht einigen und haben sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt, nämlich nichts zum Sagen. Anders geht das nicht zu interpretieren. Hätten sie sich auf etwas geeinigt, dann hätten sie das ja bekannt gegeben. Die haben sich auf gar nichts geeinigt. Das ist eine reine Showveranstaltung gewesen, um Engagement und Arbeit vorzutäuschen, vorzuheucheln. Ja. Das ist die Wahrheit. Und daher kann man auch nur sagen, auch hier sind sie wieder gescheitert. Auch hier sind sie. Das ist. Jetzt haben wir Fußball. Wenn diese hinstellen, diese gestrige Verkündung, die da stattgefunden hat, oder heute in der Früh eigentlich, die da stattgefunden hat vor noch wenigen verschlafenen, verdutzten Journalisten, die sich gefragt haben, wieso sind wir denn da so lang gesessen? Da hätten wir eigentlich gar nicht dabei sein müssen. Das ist genau so. Ich versuche jetzt ein Beispiel zu konstruieren. Wie wenn der Ralf Rangnick heute sagt, wir gewinnen morgen gegen Spanien, aber er sagt den Spielern nicht wie. Er sagt ihnen keinen Details. Er sagt nur, wir gewinnen. Und das verkünden wir. Wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen. Aber wie wir dorthin wollen, mit welcher Aufstellung, mit welchen Initiativen, mit welchen Taktiken, das sagt ein Spieler nicht, sondern nur, wir gewinnen. Genauso ist diese Regierung. Das ist die sagen schöne Sätze, Ankündigungen, aber nicht wohin. Und in Wahrheit ist er nicht schwer. Das, was am Tisch liegt, wir spüren das ja, was es braucht. Den Bürokratieabbau, wenn wir gerade von der Hitzewelle sprechen, wo du monatelang für drei Genehmigungen der Magistratsabteilung brauchst, dass du dann einen Ventilator in einer Klasse aufstößt. Und. Also es sind ja die Gesundheitssysteme. Das liegt alles auf der Hand und die Regierung setzt sich 13 Stunden hin, geht aus.
Peter, ich habe Peter, ja weiter eine Sekunde noch.
Der Wolfgang, das hilft dir jetzt, weißt du.
Sag jetzt.
Du musst schauen. Es geht darum, sie wissen wohin, sie wissen aber nicht das Wie und vor allem als Parlamentarier, desto du warst und ich war. Na, warte mal, die logistische Umsetzung ist das Entscheidende. Und manche Gesetzesvorlagen dauern ewig. Na, Mensch, wohin, wenn der sagt, ich will das Gesundheitssystem effizient.
Ja, na gut.
Ja,
aber das will ja wirklich jeder.
Ja, warte,
das Gesundheitssystem effizient.
Ja, auch, ja, aber dann muss ich, bereits vorlegen, den Weg, wie ich die logistische Umsetzung mache. Weil ich als Parlamentarier weiß, das geht es mir aber jetzt.
Du musst
weil, schau, der hat, die wissen das, aber sie wissen
aber
nicht wie
ja auch die Reform
und nicht wann. Und letztlich
das ist ja keine Reform nicht.
Und das
also ich habe jetzt heute, weil ich so verzweifelt bin, ja, und weil ich mir gedacht habe, irgendwann muss es ja auch Good News geben. Das gibt es ja gar nicht, dass man immer nur negativ ist. Habe ich mir das jetzt im Detail angeschaut. Ein paar Dinge habe ich gefunden. Erstens einmal,
ja.
Ich erinnere dich an deine Schulnoten. Da hast du ja die Frau Danner und den Herrn Alex Bröll hervorgehoben.
Ja.
Und man muss sagen, in den ganzen Papieren gibt es eigentlich nur einen, der aktiv ist und halbwegs was vorzuweisen hat. Das ist der Herr Bröll, weil in jedem zweiten Satz steht drin die digitale Reform.
Super, ja? Das ist ja gut.
Das Ganze zieht sich durch.
Deswegen das hat er von mir gute Noten gekriegt.
Genau. Das ist zwar alles noch nah, weil wir wissen eh alle, dass wir eine digitale Reform haben, aber es steht wenigstens einmal überall dabei. Kann man schon mal
aber auch nicht, wie er das umsetzen will. Das fehlt halt noch. Das muss man auch noch.
Ja, nicht gut. Aber da steht wenigstens, was es ist. Da kommt
ja,
man dann
ist
relativ
schnell. So.
Dann gibt es eine zweite gute Sache bei den im Gesundheitskapitel. Da steht drin, man will von den Einzelarztpraxisen zu Teampraxen gehen.
Toll.
Ja?
Gruppenpraxen.
Das ist
gibt's
an und für sich ganz gut.
Gibt's aber schon.
Weil die funktionieren natürlich besser als die Einzelpraxen. Und das steht da drin.
Ja, haben wir schon.
Ja, es ist zwar natürlich wie immer bei dieser Regierung ein sehr kurzer Zeitplan, nämlich nur bis 2040. Also ich in dem Sinn werde es vielleicht nicht mehr ganz erleben.
No.
Aber anyway, gut, ich weiß nicht, ob du, wir beide, wir gehen 2040 noch in eine Gruppenpraxis.
Gruppenpraxis.
Also lange Rede, aber das ist an und für sich eine ganz gute Sache, weil die Leute, die in Gruppenpraxen gehen, sind üblicherweise positiv angetan. So, und dann gibt es noch eine Energiepreisdämpfung, wie dort, eine Netzkostendämpfung.
Die nächste Bremsen.
Das ist auch irgendwie ganz okay, wenn das wirklich durchgesetzt wird, weil für eine Netzkostendämpfung, die fordern wir eh schon lang. Das sind die drei Dinge, die ich gefunden habe.
So, und jetzt sage ich dir, warum du es nicht mehr gefunden hast. Weil eigentlich war ja das große Thema, warum man sie zusammengesetzt hat, war in Wahrheit eine elementare Kompetenzverschiebung von den Ländern
zum Bund. Das habe ich aber gesagt.
Genau. Machtkampf. Vor allem in der Gesundheit. Ja. Und jetzt sage ich dir was. Na, glaubst du im Ernst, dass ein Landeshauptmann, der nächstes Jahr Wahlen hat, und das sind, glaube ich, drei nächstes Jahr Landtagswahlen, sie hieß jetzt und sagt, na klar, geben wir Kompetenzen im Bund, alles super, haben wir keine Kompetenzen. Das ist ja absurd, das findet nicht mehr statt. Das heißt, das ist ein Begräbnis erster Klasse. Und Josef, ich muss da widersprechen, die wissen nicht, wo sie hinwollen und haben den, sondern die standen gestern vor einem großen Abgrund und sind heute einen Schritt weiter. Das ist die Geschichte in Wahrheit. Und das
ein sehr schönes Bild.
Und so reden die auch. Und das ist pft, auch in den Abgrund. Das heißt, da geht gar nichts mehr und die werden sich auch nichts mehr einigen. Doppelbudget mit Belastung der Menschen
ist beschlossen. Jetzt gehen sie auf Urlaub.
Jetzt gehen sie einmal auf Urlaub, 8, 9, 10 Wochen bis Mitte September. Naja, es ist.
Die Länder wissen, wo sie hinwollen. Und der Bund weiß, wo sie hinwollen, aber gemeinsam wissen nicht, wie sie gemeinsam wo hinwollen. Das ist die Schwierigkeit.
Gibt's auch noch.
Ja,
also der Bund hat einmal kein Reformkonzept.
Das ist schon ein Machtkonflikt der Sonderklasse. Der Machtkonflikt der Sonderklasse drückt sich auch bei den Gesundheitsfragen, bei den Spitälern, bei all dem aus.
Ja, für was haben sie dann diese Reformpartnerschaft gemacht, oder sie?
Frag's. Du bist der Journalist. Ich kann es da nicht beantworten.
Ja, aber du bist der, der
Verteidiger. Es ist ein guter ich finde es ein guter Marketingbegriff, Reform, Partnerschaft. Ja. Ja. Normal sagt man Reform am Punkt aus, dann wird es beschlossen, einer macht es, wird umgesetzt und aus.
Ja, aber wenn dann auch bei Partnerschaft der Verzweifelte rauskommt und nicht.
Wenn eine Partnerschaft dann eine Blockade ist oder eine Nichteinigung, dann ist es zwar eine Partnerschaft im Gespräch, aber keine Partnerschaft in der Umsetzung. Ja, ist ja eh klar.
Ja,
aber deswegen ist ja das gescheitert damals.
Schwamm drüber.
Weil die Frage, Peter, ist ja ganz ernst. Was fangen wir jetzt mit dieser Regierung die nächsten 4 Jahre noch an? Halten uns die jetzt weitere 4 Jahre am Schmäh?
Naja, natürlich. Formell sind es 2,5 Jahre. Ne? Es wird aber keine. Naja, wir haben ja schon 2. Gott sei Dank, im Herbst haben wir 2 Jahre hinter uns. Ja? Da ist 24. Ja, also wären es formell 3 Jahre. Du weißt, wie das ist. Ein halbes Jahr vor der Nationalratswahl geht gar nichts mehr. Also, wenn es formell ausdienen, dann haben sie noch gute zwei Jahre Zeit, was zu machen. Das passiert aber nicht, weil erstens einmal die Landtagswahlen jetzt nächstes Jahr daherkommen. Da macht überhaupt keiner was vorher. Die den Bach runterfahren. Der Oberösterreich, der Herr Stelzer, kann sich warm anziehen mit der Regierung. Das sage ich da ganz, ganz offen. Aber auch Niederösterreich, auch Tirol, Kärnten, wissen wir auch, da sagt den Fellner, der ist durchsichtig, den kennt überhaupt keiner und der ist da gestern auch dabei gesessen, einer der schönsten schönen Redner, hat aber nichts weitergebracht. Also das heißt, da kommt ja nichts mehr, wir können von dieser Regierung nichts mehr erwarten, weil sie erstens die Kraft nicht hat, Abgrund, einen Schritt weiter, die Kraft nicht hat, was durchzusetzen, weil es in einer Dreierkoalition, ich sage der Koalition der Verlierer, gar keine Möglichkeit gibt. Und das ist ja die Schwäche dieser Regierung, dass du drei Parteien hast, die völlig unterschiedliche Interessen hast. Und drittens, dass jetzt die Wahlen kommen. Also daher werden die...
Ja. Du bist der Verteidiger dieser Regierung. Nein, jetzt musst du einmal ein bisschen einreiten.
Ich bin ein Demokrat, ich finde auch drei Parteien sollen die Chance haben, dass sie in einer Regierung...
Oder vier oder fünf,
wie du willst. Aber sie sollen auch die Chance haben, fürs Land soll es grundsätzlich nicht schlecht sein, egal wer in der Regierung ist, ich kann auch dafür Österreich. Das ist Parametrien, das ist doch eh logisch. Ja? Und jetzt kommt noch was dazu, was du nicht berücksichtigt hast, das Doppelbudget soll ja vermeiden, dass du in der Nähe der Landtagswahl einen sinnlosen Konflikt hast. Ich sage dir, es wird zwar das Budget halten, aber es wird trotzdem Diskussionen geben über Inhalte des Budgets, weil es das immer gegeben hat, wo man da was zusätzlich, dort was zusätzlich, da weniger, dann gibt es da irgendwelche globale Veränderungen. Also das kommt auch auf uns zu. Und die Reife einer Regierung zeigt sich, wenn die das alles sozusagen alles aufgreifen kann und wirklich umsetzen kann.
Und dann das glaubst du?
Na schau, ich komme aus der katholischen Kirche, ich glaube grundsätzlich vieles. Ja. Aber ich glaube nicht alles. Ich glaub, dass
du glaubst ja auch ans Christkind?
Nein, aber schau, die kannst du sagen ganz konkret, die Neoliberalen, Neos sind von einer Position aus in die Regierung gegangen, aber auch in die Politik gegangen, die auf die österreichischen Verhältnisse völlig illusorisch war. Ja, so, die schleifen sich da drinnen gerade ab, wenn wir sehen, was daraus wird. Die ÖVP braucht sich gar nicht abschleifen, weil die ÖVP sagt, es in der Verfassung steht, egal wie wir wollen ausgehen, es ist immer ein ÖVPler Bundeskanzler, das ist schon auf dem Moses-Tafel der 10 Gebote gestanden, es war das 11. Gebot. So, und die haben ganz klare Klientelinteressen und ganz klare Interessen für die Posten besetzt.
Und die SPÖ weiß nicht, was sie will,
oder? Nein, dann kommt der dritte Punkt, ja. Und die SPÖ ist geprägt aus einer Zeit, wo sie halt erst war, wo sie den Kanzler gesteuert hat, ja, wo sie viel mehr gestalten konnte und wo sie jetzt in einem Konkurrenzverhältnis ist, auf der einen Seite gegenüber der FPÖ und auf der anderen Seite jetzt hier Graz gegenüber der KPÖ. So. Und jetzt muss die SPÖ da drinnen eine politische Identität finden, die denen, inklusive die Nichtwähler, so etwas abgrabt, dass sie zu einer Stärke hochkommen, wo sie wieder gestalten können. Und wenn sie das nicht schaffen, werden sie in der nächsten Regierung nicht drin sein. So einfach ist das.
So einfach ist das. Und weil es so einfach ist, diskutieren wir jetzt gleich ein bisschen über das Kompliziertere beim Einfachen, nämlich über die Grazwahl.
Ja,
und du erklärst uns den Erfolg der KPÖ und den besonders großen Erfolg von Andreas Babler und deiner SPÖ. Das erklärst du uns jetzt. Kurze Werbepause und dann ist Unterhaltung für heute Abend garantiert.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, und wir sind wieder zurück und die zwei Herren konnten ohnehin nicht diskutieren heute, ohne in jedem dritten oder vierten Satz die Grazer Gemeinderatswahl und ihr Ergebnis anklingen zu lassen. Ja? Es war ja da doch eine relative Überraschung. Keiner von uns hat mit so viel Prozent für die KPÖ gerechnet. Schon mit einem Gewinn und einem klaren Sieg, aber 36%, das war schon sehr heftig. Keiner von uns hat mit so einem Absturz der SPÖ gerechnet und ich zumindest habe doch mit einem höheren Zug der FPÖ gerechnet, weil man gedacht hat, im Land von Mario Kunasek müssen da eigentlich schon mindestens 20% drinnen sein. Aber bitte sehr, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Peter, der du ja immer dieser Frau K., zwar mit einem gewissen, wie soll man sagen...
Gleichgültigkeit.
Genau, aber doch mit einer gewissen Kritik auch gegenübergestanden bist. Wie erklärst du dir denn deren wirklich phänomenalen Wahlerfolg?
Ganz ehrlich, mir geht's wie wahrscheinlich 99% in Österreich und jeden zweiten Grazer, mir ist das wurscht, diese Wahl, nämlich völlig wurscht. Ja, das ist schon eine demokratische Entscheidung, jede Stimme ist gleich viel wert, aber wenn du eine Wahl hast, wo jeder Zweite daheim bleibt, wo die Wahlbeteiligung der Österreicher gesunken ist, der Österreicher, die sind nur deshalb gleich geblieben, weil wir um 2.500 EU-Bürger mehr haben in Graz. Deswegen, sonst ist ja die Wahlbeteiligung noch einmal gesunken. Das heißt, jeder Zweite geht einmal gar nicht hin. Also stell dir vor, es ist Wahl und keiner geht hin. Und jetzt bin ich da relativ gelassen, weil alle schreien, das kommunistische Graz. Und da werden sie jetzt am Grazer Uhrturm, wird jetzt Hammer und Sichel und diese fürchterlich in den Medien. Freunde, die Wahlbeteiligung, also die, die zur Wahl gegangen sind, diese 120.000 Wähler, sind gerade einmal 1,8% der Gesamtwahlberechtigten in Österreich. Da haben wir nämlich 6,5 Millionen. Also 1,8% der Menschen haben gewählt und die haben entschieden, dass die KPÖ dort gewinnt, und die Stimmen der KPÖ sind 0,7% der in Österreich befindlichen Wahlberechtigten. Und das soll mir jetzt jucken, ist mir einfach wurscht. Wenn die Grazer der Meinung sind, diese Kommunistin ist gut für sie und die macht was Gescheites, dann haben sie es gewählt. Ich bin kein Grazer, ich bin froh, dass ich kein Grazer bin, sage ich da auch gleich dazu, weil ich will eigentlich nicht in einer Stadt wohnen, die kommunistisch regiert wird. Da kann ich gleich nach Moskau ziehen oder ich weiß, nach Havanna oder irgendwo hin. Also das möchte ich eigentlich nicht haben, wobei es in Wien eh schon ähnlich sind, da sind ja Rot und Kommunismus eh schon dasselbe. Aber daher nehme ich das relativ gelassen. Das Einzige, was schon spannend war, ist, dass halt in Graz andere Ergebnisse rauskommen, und zwar deutlich andere wie sonst überall. Aber das war in Graz schon immer so, erinnern wir uns zurück. Und wenn wir uns an die Geschichte zurückerinnern, wo es einmal einen sozialdemokratischen Bürgermeister mit, glaube ich, sogar einer absoluten Mehrheit gab, nämlich den Stingl, und heute hat die SPÖ nur mehr 5,5%, dann muss ich sagen, ist das ein Abgesang, aber das
gehört dem Papst. Aber Peter, du hättest ja heute hier gerne auch gefeiert, einen großen Wahlsieg für die FPÖ, 20%, 25%, 30%, das hätte ja eigentlich in der Stadt, wo in Wahrheit ja Mario Kunasek in der Grazer Burg, wie wir wissen, zumindest räumlich regiert, hätte das ja drin sein müssen, weil wir wissen, nein, der Kunasek genau, ist unheimlich beliebt und populär, kommt auf über 40% in die Umfragen. Das muss ja wenigstens ein bisschen auf seine Partei
durchsetzen. Das gibt es doch überall, dass die Menschen immer mehr differenzieren zwischen Stadt, Land, zwischen Gemeindewahl, Landtagswahl, Bundeswahl. Der Mario Kunasek, ich weiß es nicht auswendig, was der bei der Landtagswahl in Graz gehabt hat, aber wahrscheinlich ist es Dreifache von dem oder irgend sowas, oder zumindest das Doppelte. Das ist halt eine andere Wahl, andere Persönlichkeiten. Und eigentlich, also wenn ich mir jetzt die Gesamtentwicklung der FPÖ anschaue, ist das ein sehr enttäuschendes Ergebnis der FPÖ in Graz, keine Frage. Da kann man nicht feiern mit 12%, wenn in einer Stadt, jetzt weiß ich schon, Städte ist grundsätzlich ein bisschen ein schwieriges Terrain für die Freiheitlichen, aber im Schnitt in den letzten Jahren hat die Freiheitliche Partei in den Städten so zwischen 18% und 22% gemacht, quer durch Österreich. Mhm. Die Freiheitliche Partei in Wien mit Dominik Knepp setzt an, den Ludwig zu überholen. Der geht auf 27%, also mehr als das Doppelte. Also das ist kein Ruhmesblatt, dieses Ergebnis.
Und das ist die Stadt des Götz.
Ich will es aber auch nicht verdammen, weil die dort und die jetzt dort im Amt sind, der Herr Apfelknapp, den ich mag, das ist ein ganz netter Mensch, aber die kennen nichts dafür, weil das ist die Geschichte, und die Geschichte ist halt leider von Skandalen gebeutelt gewesen. So gesehen musst du froh sein, wenn du überhaupt 12% erreicht hast. Aber ein Ruhmesblatt ist diese Wahl nicht, und deswegen muss man sie abhacken. Aber es gibt noch schlimmere Ergebnisse,
wie man sieht. So wollte ich gerade sagen. So sehr du ja der Meinung bist, diese Wahl kratzt niemand. Aber die SPÖ müsste das schon ein bisschen kratzen, oder nicht?
Naja, wenn du als SPÖ dich dort noch einmal halbierst und plötzlich nur mehr 5,5%, ich glaube, das sind 6.200 Stimmen, na, dann geht's Licht aus. Und wenn man noch weiß, dass der Pablo ja dort Tag und Nacht Wahlkampf hat und Veranstaltungen gemacht hat, dann muss man ja zum Schluss kommen, dass der eigentlich die Verantwortung auch mitträgt, nicht alleine, aber zumindest mitträgt, dass die Leute sich einfach abwenden im großen Stile von dieser Sozialdemokratie. Und das ist nur die Ouvertüre. Das kommt ja bei den Landtagswahlen noch viel schlimmer. In Kärnten werden sie den Landeshauptmann verlieren und in den anderen Bundesländern werden sie in die Einstelligkeit schlittern. Solange dieser Babler, dieser Unglückselige, den die Leute nicht wollen, am Ruder ist, wird auch in den Ländern und Kommunen die SPÖ keine Erfolge haben.
So, jetzt kommt der schwierigste Moment des heutigen Abends. Josef Czapa klärt uns jetzt bitte das Ergebnis der SPÖ. 5,6%. Alter, wenn dir das zu deiner Zeit als SPÖ-Parteigeneralsekretär einer gesagt hätte, was hättest du gemacht?
Ja, auf das würde ich gar nicht denken. Na schau, das ist die zweitgrößte Stadt in Österreich, Graz, und Das ist überhaupt nicht egal, wie dort Gemeinderatswahlen ausgehen. Das hat eine politische Symbolwirkung weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Ja, da ist selbstkritisch auf das FPÖ-Ergebnis Bezug genommen. könnte da stundenlang zuhören, wenn du dieses selbstkritische Moment entwickelst. Ja. Aber was das betrifft, die LKK ist eine Besonderheit als Person, muss man echt sagen. Die Art und Weise, wie sie authentisch spricht und die Interessen vertritt derer, von denen sie gewählt wird und nicht nur von denen, das ist beispielhaft. Ja.
Diese eine Mischung aus Jazz-Kitty und Mutter Teresa, muss man irgendwie sagen.
Kann man, wenn man will, ja. Kann man auch das so sagen. Schau, der Gag von denen ist, sie hassen zwar kommunistisch, aber sind keine Kommunisten. Weil das, naja, dann müssen sie gleich einmal anders demokratisch auftreten, müssen sie gleich einmal anders international auftreten, müssen sie gleich einmal gegen die Freiheit der Gewerkschaften und der Parteien auftreten. Machen die alle nicht. Sondern die kümmern sich um die Mieter, die um die Vergessenen, um die Zurückgelassenen. Und das ist total lobenswert. Und ich frage mich nur, wieso bringt das die Sozialdemokratie dort nicht zusammen?
Das ist
die entscheidende Frage. Ja. Ich kann dir das auch sagen. Ich habe eine Zeit miterlebt, da war nach dem Stingl, war das noch so ein Hin und Her. Also mal eher linke oder eher weniger linke Orientierung. Die haben eine begabte Person gehabt damals, war der Günther Dörflinger, der eine wirklich begabte, der hätte sicher ein tolle Wahlergebnisse gekriegt. So, der ist da irgendwie rausgedrängt worden, ja, der ist einfach nicht vorkommen. Schau, wenn man dann Menschen, die eine Perspektive haben, die Ausstrahlung haben, die eine Qualifikation haben, wenn sozusagen die Koalition der Mittelmäßigen den, der wollen gewinnen kann, hinausdrängen, dann ist es so. Und das ist dort einer der Gründe. So, jetzt muss die Sozialdemokratie, und das muss sie aber vom Land her schon beeinflussen und auch im Land berücksichtigen. Und daher war der Lercher-Auftritt durchaus passabel, muss ich sagen, in der ZIP zwar, weil der hat natürlich jetzt die Aufgabe, dass er aus dem Ganzen etwas konstruiert, das glaubwürdig ist. Du musst vermeiden,
das wird überhaupt nicht.
Ja. Du hast die Herausforderung des Rechtspopulismus und die Herausforderung des Linkspopulismus. So. Und in der Mitte musst du eine Mischung aus Rechts- und Linkspopulismus machen und trotzdem die Identität wahren. So. Das ist keine Kleinigkeit. Und das musst du aber machen, bis die nächste Landtagswahl mal kommt. Und das musst du aber auch machen, damit du in Graz wieder aufbaust. Ja. Und das wird die Landespartei machen müssen.
Ich verstehe,
einen Aspekt noch. Ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Die Kommunisten werden mittlerweile tendenziell immer mehr von Nichtwählern gewählt. Das ist brandgefährlich. Das wird auch die Freiheitlichen nachdenklich stimmen, weil die wollen ja auch gern dort stimmen, die wollen auch von allen Stimmen haben, aber vor allem auch von dort. Und die Sozialdemokraten wollen natürlich, immer wenn wir unsere Listen da haben, wo sagen, 30% Nichtwähler potenzielle, wollen die ganzen Parteivorsitzenden von Kickl angefangen bis zur Gewessler nicht. Und genau da stoßen jetzt momentan die Kommunisten hinein.
Jetzt bitte keine heiße Luft, sondern kommt zum Kern der Sache. Du kommst ja um die Frage nicht herum, dass ich dich frage, ja, was passiert jetzt mit diesem extrem erfolgreichen Parteivorsitzenden Andreas Babler?
Ja, kommt ja wieder
ist
was
jetzt
sagen.
Nicht der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, Alter, du hast so eine großartige Arbeit gemacht. Weißt du was? Schlechte.
Ha? Ich sag dir was.
Ist das nicht? Du hast mir letztes Mal hier eh schon die Andeutung gedacht, dass wir müssen in personellen Alternativen
denken. Erinner dich, es hat damals diese Konkurrenz gegeben für die Mitgliederbefragung, Doskozil, Rendi Wagner, Babler. Ja. Der Doskozil ist derjenige, der eher so, wie würde sagen, ein altlinkes Verständnis hat, sehr stark staatsorientiert, an sich ein Sozialdemokrat, der älteren Schule mit einem modernen Anspruch. War der Doskozil. Ich war für den Doskozil. Er ist zwar bei den Mitgliedern gewählt worden, aber der anderen Partei doch nicht mehr. Der Babler ist sozusagen etwas, der hat damals eine Rede gehalten, die habe ich gehalten, wie ich kandidiert habe zum Jugendvorsitzenden. Und das war 1978, schon ein bisschen länger her. Eine gute Rede. Es war wirklich schön, beeindruckend. Er hat das Gefühl der Menschen dort angesprochen. Immer nur die Frage gestellt, wie würde er mit dieser Orientierung Wahlen gewinnen in Österreich? Und wenn du
zum Beispiel, der hat euch ja dort angelogen.
Nein, schau. Er hat ihm nicht gelogen.
Er hat schon gelogen, weil er hat euch gesagt, er wird die SPÖ nach links immunisieren. Er wird schauen, dass das nicht mehr nach links ausrinnt. Ja. Niemand mehr zur KPÖ geht, niemand mehr zu den Grünen geht. Das hat ja der Rendi Wagner vorgeworfen, dass sie das durch ihren Mittekurs nicht im Griff hat. Also hat er euch angelogen, weil mittlerweile hat der Scheunentor.
Ich sag's anders. Es ist eine glaubte Fehleinschätzung gewesen. Alle die geglaubt haben, mit jemandem, der sozusagen nicht Mitte-Links, sondern links-links-Mitte ist, wird den Kommunisten das Wasser abgraben, ja, hat sich getäuscht. Im Gegenteil, die sind da salonfähiger geworden. Ja. Also das ist einmal daneben.
Warum ist es eine glatte Fehleinschätzung gewesen? Warum?
weil ich nie der Meinung war, dass du, wenn du den Mitte-Kurs, Mitte-Links-Kurs und manchmal auch in Ausländerfragen und in Asylfragen Mitte-Rechts-Kurs, wenn du das verlässt, öffnest du dich gegenüber den konkurrierenden Parteien von links und von rechts. Und genau das ist passiert und ist auch damals passiert. Einer der Gründe, warum wir den Tosca sind, und der jeder sagt, ja, was ist denn das schon, 46%? Sage ich, du nach 46% musst du erst einmal haben. Und du, ja, das ist auch kein leichtes Land. Ja. Gerade im Straßenverkehr, das nicht ganz einfach ist am Abend. Ja. Aber jedenfalls, das ist etwas, wo man die Debatte nicht geführt hat. Die habe ich geführt, das hat mir nichts geholfen, wenn ich durchgesetzt.
So, aber jetzt muss doch irgendwann sagen, irgendwann ist jetzt der Punkt erreicht, wo wir sagen, es ist genug. Wir müssen jetzt einen Neustart machen in der SPÖ, sonst sind wir nämlich überhaupt bei Null. Ich meine, euch droht ja, dass ihr zum Beispiel in Tirol aus dem Landtag rausfliegt.
Ja, du hast ja das in einem Punkt, hast du das ja angesprochen, dieses, und der Meinung bin ich auch, dieses Modell, Fernitzki, Sinowatz, ja, wo einer sagt, okay, ich bin der Vorsitzende, es kommen die Wahlen immer näher. Ich schaue mal an, wie die Umfrageentwicklung ist, wie mein Standing ist. Und irgendwann einmal muss ich nachdenken, ob ich der Richtige bin. Und das wird wahrscheinlich möglicherweise da auch so sein.
Babler sollte den Sinowatz machen.
Du hast einen Humor, der macht mich
fertig. Stimmt ja, oder? Nein. Das wolltest du uns sagen.
Der Sinowatz ist einer der
gescheitersten Fälschen.
Ja, unterschätzt.
Du wolltest uns sagen, Babler sollte den Sinowatz
machen.
Soll Babler den Sinowatz machen?
Bevor wir da jetzt in der Geschichte wieder schwelgen, bleiben wir aktuell und versuchen wir das mitzunehmen, was das Signal ist. Nämlich, und das ist schon sehr interessant, das auf der linken Reichshälfte. Das ist schon sehr interessant, nämlich das Signal, wenn es ein Signal überhaupt von dieser Grazer Wahl gibt. Aber wenn es eins gibt, dann ist es doch jenes, dass du heute mit einer, sage ich jetzt einmal, populären, um nicht zu sagen gar populistischen Linken, erfolgreich sein kannst.
Auch nach rechts, das Signal.
Erfolgreich, Moment einmal, erfolgreich sein kannst.
Genau.
Also das ist genau das Gegenmodell vom unpopulären, nicht populistischen und in Wahrheit katastrophalen Performance liefernden Herrn Babler. Das heißt, und das ist ja die Konsequenz, würde auf Bundesebene eine Persönlichkeit plötzlich emporkommen, die populistisch, linkspopulistisch populär ist, ja, dann seid ihr einstellig in der Sozialdemokratie, das ist die Wahrheit, dann seid ihr auch bei 5,5% und von den 15, die gerade noch da sind, mehr sind es eh nicht mehr. Denn Babler hat uns in den letzten beiden Jahren eines gezeigt, und das ist jetzt nicht, weil ich so besser bin, sondern das Faktum. Er wird rechts nicht gewählt, es wird ihm in der Mitte keiner mehr, und von den verbliebenen 15% Linken, die er noch wählen, gibt es wahrscheinlich zumindest ein Drittel, wenn nicht sogar mehr, die einen populären linken KPÖ-Kandidaten lieber wählen töten wie den Babler. Genauso wie es in Graz ja noch viel stärker auch hervorgekommen ist. Und wenn das einer kommunistischen Partei gelingt, ich sage gleich dazu, ich zweifle daran, weil ihre Stars, die sie da in Salzburg und in Graz haben, sind halt leider Einzelgänger. Die ganze Gruppe ist eine Chaotenhaufen, ein Ordentlicher, muss man dazu sagen. Aber wenn das gelingen würde, dann kann sich die SPÖ wirklich anschnallen, und es wird zu wenig dann sein, lieber Josef, zu sagen, geh du voran, ja, dass der Babler sagt, er schickt irgendeinen Spitzenkandidat, er bleibt aber Parteiobmann, weil den wählst du dann mit im Hut, der ist im Hut drinnen, der kann er nicht, den musst du schicken, und das begreift die Sozialdemokratie nicht. Und wenn sie das nicht macht vor den nächsten Landtagswahlen, geschweige denn Nationalratswahl, jetzt kommen ja Landtagswahlen, dann wird es ein verheerendes Ergebnis nach dem anderen geben, weil sich die Wähler rächen an dieser Sozialdemokratie, die ihnen jetzt das Weiße aus den Augen ausnimmt. Und daher ist der Babler schon jetzt gescheitert, und die Sozialdemokratie
geht.
Tirol, darf ich das noch sagen, Tirol ist mit dem, fliegt es raus, wenn der Dornauer dort antritt. Mit
Sicherheit. Geht die SPÖ in den Untergrund?
Die SPÖ geht, wenn sie...
Nicht in den Untergrund, sondern in den Untergang.
Ja, Untergrund, ja, ja vielleicht. Nein, sie ist derzeit, sie ist am Selbstzerstörung, am Untergangstrip, und das seit Babler das Ruder in die Hand genommen hat. Wir hätten uns gedacht, dass wir uns zweieinhalb Jahre danach alle in der Sozialdemokratie Arendi Wagner zurückwünschen. Die hat ja Werte gehabt, das war ja sensationell. 24-25% Persönlichkeitswerte, dreimal so viel wie der Babler, viermal so viel. Also das ist schon bemerkenswert, und was noch bemerkenswerter ist, dass die SPÖ in einer Schockstarre, in einer eineinhalbjährigen, zweijährigen, jetzt ist nach der letzten Nationalratswahl, und von der Parteiführung über die Länder bis hin zu den Satelliten, Arbeiterkammer und Gewerkschaft, überhaupt keiner das Heft in die Hand nimmt und den Babler in die Wüste schickt. Und das ist der Trieb in den sicheren Untergang.
Aber es geht
der Trieb in den sicheren Untergang.
Ja, er tut zu sehr personalisieren. Aber es ist sein gutes Recht, es ist ja eine Diskussion.
Also.
Schau, es ist für die Freiheitlichen auch ein Problem. Denn die 12%, lass mich ausreden, die 12% in Graz sind nicht, naja, Moment, wenn ich ein populistisches Angebot mache, ja, und das macht natürlich die LGK in einem gewissen Sinn, ja, muss man schon sagen. Das hat auch der Dankl da gemacht in Salzburg, ja, wo auch populistische und geneigte Wähler sagen, na, warum soll ich die freiheitlich machen, weil ich halt die Kommunisten. Also da hast du schon einen Wähleraustausch. Und die Frage ist von den Nichtwählern, wo natürlich die Freiheitlichen dringend aus diesem Bereich Wähler brauchen, wenn sie wirklich in diese Höhen hochkommen wollen, die von denen sie träumen, dann sind für sie natürlich auch dieser kommunistische, populistische Anspruch
also
auch eine Konkurrenz.
Also Josef Schaaf glaubt, dass ein freiheitlicher Wähler kommunistisch wählen können.
Den freiheitlichen Wähler gibt es nicht.
Es gibt natürlich schon Wutwähler, die beides wählen.
Ja, die sind beim Kegel gut aufgekommen. Da wird doch keiner Kommunist.
Sei so nervös. Ich will nur sagen, du hast ja bei den Nichtwählern welche, die durchaus offen sind und dadurch in der Gegend herumwandern, wo man hingeht. Das heißt aber, die Sozialdemokratie kann sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ja gut, die sollen sich da gegenseitig austauschen. Josef. Sondern du musst die Mitte stärken, die linke Mitte stärken, manchmal auch die rechte Mitte, wenn es dir das gelingt.
Ja, das ist aber nicht der richtige Vorsitzende, das wissen wir. Das musstest du jetzt ja irgendwann einmal ein bisschen deutlicher
sagen. Sagen wir so, der,
nicht nur mit dem Sinowatz
der politische Gassenfähige.
So einfach schlecht die Alter. Bitte, kann man nicht so schwierig sein. Jetzt will ich aber noch zu einem sehr spannenden Schlussthema kommen, weil mich das immer sehr fasziniert hat und das zeigt, wie recht du hast. Du bist ja hier immer aufgetreten in dieser Sendung und hast gesagt, die SPÖ darf nicht dieses brutale Sparprogramm fahren, weil damit verkreuzt sie ihre Wähler total. Und das ist sozusagen die große Krise der Partei. Du darfst nicht die Pensionisten abräumen, du darfst nicht die kleinverdienenden Alleinerzieherinnen abräumen, du darfst nicht die älteren Arbeitnehmer abräumen. Die Leute, von denen du ja eh seit deiner Zeit als Generalsekretär weißt, dass das die SPÖ-Stammwähler sind, die sind ja alle vom Babler und vor allem von deinem Freund Matterbauer rasiert worden. Man kann jetzt dir auch sagen, dieses Grazer Ergebnis ist eine ganz, ganz krachende Absage an den Budgetkurs des Duos Matterbauer-Babler, weil die Grazer ganz offenbar gesagt haben, was kümmern, frei nach Bruno Kreisky, was kümmern mich 500 Millionen mehr Schulden? Ich will eine soziale Politik, gescheite Wohnungen, keine Arbeitslosen und all das, was man mit 500 Millionen machen kann, unter anderem ein gescheites Gesundheitssystem. Das hast du ja immer gesagt. Stimmt. Und da müsstest du dich jetzt ja komplett bestätigt fühlen, oder?
Ich fühle mich auch bestätigt.
Bestätigt.
Weil ich sage da Folgendes, ich will keinen Rekord aufstellen bei dem Ziel, dass man aus diesem EU-Defizitverfahren möglichst raus wieder rauskommt. Das, man will rauskommen, aber einen Rekord muss man nicht aufstellen. Ja? So, und wenn ich, das Problem ist, du bist mit der ÖVP in einer Regierung und du bist mit den Neos in einer Regierung.
Ja, nicht immer Ausrede.
Nein, ist keine Ausrede.
Du hast
aber es ist jedenfalls, nein, aber es ist schon auch das ein Faktor, der bei der Umsetzung von Sparprogrammen das als Ergebnis hat, was wir als Ergebnis haben, wo die SPÖ darunter leidet und immer weniger hat. So, jetzt muss ich halt wirklich beginnen. Wir haben, ich komme in einer Zeit, wo man mit dem Koalitionspartner auch Konflikte austragen hat. Das ist ja nicht unanständig. Wenn ich darum kämpfe, wenn ich das auch darstelle, wenn ich einen politischen Konflikt eingehe, dann gehe ich ihn ein und aus.
Du musst doch ehrlich sagen, mit dieses Grazer Wahlergebnis ist eine schallende Ohrfeige, eine Bombenwatschen für deinen Freund Matterbauer und sein Budget.
Es ist ein Signal, dass die LGK mir genau zugehört. Ja, das wird jetzt doch Schulden in Graz geben. Sie hat gesagt, ja, das war's. Ja, ist ja, aber das fühlt
sich. Kann man nichts machen.
Ich bin ja kein Schulden, ich liebe
Schulden. Wir werden es überleben.
Ja. Und ich liebe auch nicht Defizite abbauen und Schulden zurückzahlen. Aber ich finde, der Preis für das Beseitigen von nicht zu verantwortenden Budgetchaos und Budgetschulden kann nicht der sein, dass am Ende des Tages der Verursacher bei der nächsten Wahl wieder den Pfuhren ist und die geholfen haben, das zu beseitigen, noch schwächer dastehen. Das wäre ein Hohn der Geschichte und ich finde, für den kann ich mich nicht bereit erklären.
Und was sagst du deinem Freund Matterbauer? Alter, ändere deinen Kurs sofort um 180.
Matterbauer ist ein grundsätzlich loyaler Mensch, der heute halt,
so zum Stocker oder zum
Mendel-Reisinger. Was die drei Parteien ausmachen, er kämpft vorher und dann der Kompromiss, an dem er dann dabei ist oder auch nicht dabei ist, das setzt er dann um und der ist loyal und das macht er so. Das ist sein Politikverständnis. Mein Politikverständnis ist ja etwas anderes, weil ich sage, dort, wo wir langsam ans Zahnfleisch rankommen, hört sich der Spaß auf, unter Anführungszeichen Spaß. Und da finde ich, ist durchaus berechtigt, dass man da ein bisschen, wie soll man sagen, eine etwas beherztere Auseinandersetzung sucht. Und wie sagt es immer, Stammwähler. Es gibt Wählerinnen und Wähler, und das sind sehr viele,
also die bereit wären... Also Schluss mit dem brutalen Sparprogramm. Schluss mit dem brutalen Sparprogramm am Rücken der Schwächeren.
Warte mal, ich bin ja gleich so weit. Du hast mich immer vorher
abkürzen.
Aber es gibt nicht Stammwähler in dem Sinn, aber es gibt einen wirklich großen Anteil von Wählern und Wählern, die bereit wären, unter bestimmten Bedingungen die Sozialdemokraten zu wählen. Und um das zu erleichtern, dass sie das tun, bin ich nicht der Meinung, dass das mit einem übertriebenen Sparprogramm möglich ist.
Peter, du hast das Schlusswort.
Ja, das war schon interessant, was der Josef jetzt gesagt hat, denn er bestätigt das, was ich seit Monaten, seit diese Regierung existiert, immer wieder sage. Denn du hast ein Wort genannt, das für mich einer der wichtigsten im Leben ist, und das ist Loyalität. Und das ist eben die falsch verstandene Loyalität des Herrn Matterbauer und des Herrn Babler, denn ihre Loyalität gilt dem Koalitionspartner, aber nicht den Wählerinnen und Wählern, ihren Stammwählern. Da hat sie die Loyalität verlassen mit dem Eintritt in die Regierung, weil sie die Kernwähler verraten haben, die der Wolfgang vorher aufgezählt hat, diese Gruppen, also Pensionisten, Frauen, arbeitenden Menschen. Da gibt es keine Loyalität.
Studenten sind
Loyalität ist zum eigenen Koalitionspartner, da wird alles abgenickt, und zu den tollen Posten, die man da hat, und viel Geld und für Autos und für Privilegien und nach Amerika fliegen. Das ist alles wunderbar, geht aber nur mehr 2,5 Jahre oder 3 Jahre, wie wir jetzt wissen, dann ist eh vorbei. Und so ähnlich ist es. Es denkt der Herr Babler und übrigens auch nicht der Herr Matterbauer auch nur im Entfernen daran, mit der ÖVP irgendeinen Wickel anzufangen, denn das würde bedeuten, dass es eine Gefahr für die Koalition gibt und dass möglicherweise diese Regierung bricht. Und das wollen sie ja nicht, weil dann verlieren sie ihre Jobs, dann verlieren sie ihre Einkommen und natürlich bei Wollen sind sie weg vom Fenster, sowohl Matterbauer als auch Babler. Und das ist das Problem, die Zwickmühle der SPÖ, dass sie es nicht schafft, wohl wissend, dass sie die ÖVP dasselbe Problem hat. Wieso haut der nicht am Tisch und sagt, und jetzt ist einmal Schluss, jetzt werden die Pensionisten nicht mehr belastet und die Frauen nicht. Und das macht er nicht, weil die ÖVP sozusagen ihnen alles vorschreibt. Sie sind zu einem Erfüllungsgehilfen in dieser Regierung geworden,
der ÖVP-Mehrheit,
und haben daher ihre Grundwerte und natürlich auch ihre Wähler verraten. Und das ist der Hauptfehler, der Architektenfehler dieser Koalition. Und so geht die Sozialdemokratie zugrunde, wenn sie weil sie keine Ecken und Kanten mehr hat und sich für die Menschen nicht mehr einsetzt und somit eigentlich die Bedeutungslosigkeit hat. Und das ist
das ist aber nicht das Ziel, wie du weißt.
Ja, da sind sie schon durch.
Nein, es ist nicht das Ziel. Nein. Es muss auch nicht dort enden. Aber die Gefahr ist, wenn du das nicht siehst, dass deine Identität in Frage stellt. Und das ist ganz wichtig. Du brauchst
Problem.
Die sozialdemokratische Identität in Abgrenzung von den Blauen und von den Dunkelroten, ja, und von den Schwarzen sowieso.
Die habt ihr verhunzt.
Ja, aber die Schwarzen, mir fällt, der hat ja in Graz nichts gewonnen, die 25%.
Ja,
aber der Stocker stellt sich dort
hin. Ja, so, also. Gut. Langer Rede, kurzer Sinn, das war's schon fast für heute. Aber wie immer, am Mittwoch haben wir noch ein kleines Da Capo, denn wir haben ja hier nicht nur zwei Politikexperten sitzen, sondern wir haben ja zwei absolute Feinspitze und Experten zum Fußball sitzen. Fußball-WM, ein kleines Da Capo noch, bevor wir schlafen gehen. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Wie immer, wenn es eine besonders gute und spannende Ciao Festenthaler Sendung gibt, gibt es noch ein kleines Da Capo. Und dieses Da Capo muss heute sein, denn dieses Land ist ja in einer einzigen Fußballerregung, die sich morgen hoffentlich um 21 Uhr in einen Orgasmus steigern wird. Das Orakel von Favoriten sagt uns für morgen Abend, welches Resultat voraus, Peter?
Kann ich nicht sagen.
Na bitte, du bist der Orakel. Bitte,
ja, was ist das? Ich bin ein grenzenloser Optimist und wer genauso wieder den Österreichern die Daumen drücken wie im letzten
Sonntag. Also 1-0 für Österreich.
Sonntag, ich glaube, also das Höchste der Gefühle ist, dass wir uns ins Öferschießen retten und vielleicht dort ein bisschen ein Klick haben. Nein, nehmen wir es ernst. Bei einem Spiel hast du immer Chancen. Das haben wir jetzt auch in der Vorrunde gesehen. Da hast du zum Teil Ergebnisse gehabt. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, der WM-Neuling Cap Verde hat nicht ein Spiel verloren. haben dreimal unentschieden gespielt. Sagenhaft. Wer hätte sich das gedacht?
Toll.
Übrigens auch gegen Spanien, ich sage es nur so dazu. Nicht? Also die Spanier haben gegen Kapierte auch nicht gewonnen. Das heißt, du hast immer den Funken einer Chance. Die können einen schlechten Tag haben, die kennen das Klima, die kommen von einer ganz anderen Klimazone nach Los Angeles, wo unsere schon jetzt seit Wochen sind. Das ist ein bisschen ein Vorteil für die Österreicher. Die kennen einen schwarzen Tag erwischen. Natürlich hast du immer Chance, deswegen muss man in das Spiel offen hineingehen. Vom Fußballerischen realistisch haben wir keine Chance und die müssen wir nutzen. Das ist der Punkt. Die Spanier sind Europameister, haben hervorragende Fußballer, einige Verletzte, Gott sei Dank, aber wir können das schon packen und deswegen werden wir die Daumen drücken, dass unsere einen Outstanding-Tag haben, einen Tag, den sie noch nie gehabt haben. Müssen alle öfter da auf dem Spielfeld sein, müssen sowas von über sich hinauswachsen und so ein bisschen wie die Paraguayer gegen Deutschland. Das war ja großartig zuzuschauen, wie sie die eine
kamen. Das war ja bis jetzt nicht der Fall, Peter, weil unser Team hat uns ja eigentlich enttäuscht. Sogar im ersten großartigen Spiel gegen Jordanien ein bisschen enttäuscht. Gegen Argentinien sehr enttäuscht, weil die haben aus einem Freistoß keinen einzigen Torschuss gehabt. Und dann gegen Algerien ja wirklich nur mit dem Glück des lieben Gottes sich dann noch ins 16. Finale gerettet.
Also da habe ich sogar meine ganze eigene Philosophie zum Algerien-Spiel. Aber natürlich, nein, wir sind nicht bis jetzt in diesen drei Spielen, wir haben sehr viel Glück gehabt, auch gute Fortune, nicht Glück des Tüchtigen, sie haben sich reingehauen, sie haben sich engagiert, aber du brauchst bei solchen Spielen ein, zwei, drei, vier oder am besten alle 11 Spieler in Überform. Und das muss uns am morgigen Donnerstag gelingen. Hast du das nicht, hast du nur ein paar, die mitlaufen oder Aussetzer sind, wird schon schwierig. Und daher wünsche ich uns, dass das gelingt. Das Zeug haben sie. Das sind alle Spieler, die wir haben. Und das ist ja die große Stärke. Alle Spieler, die in den Top-Ligen spielen.
Ja, die wissen, aber sie sind nicht mehr so gut wie früher.
Die
waren einmal früher Wunderkicker.
Die wissen, worum es geht. Ich persönlich,
die sind sie jetzt nicht mehr.
Ja, deswegen sage ich da, ich persönlich würde mir wünschen, dass das auf die Jungen setzt. Ich bleibe dabei. Ich glaube, dass Wanner und Djoko Ekmo gesetzt werden müssen.
Genau. Was ist die spannende These zum Algerien-Spiel?
Hat das Ganze ein bisschen, ich würde jetzt da keine Gerüchte und keine Verschwörungen wälzen, aber ich sage es vorsichtig, in der Sprache der Jugend wird das ein Jugendlicher gesagt, der das Spiel gesehen hat, ein Fußballexperte, ein bisschen gestaged war das schon. Ja? Also, dass du 25 Minuten Scheiberlspiel machst. Ja? Und dann schießen die
auf einmal. Aber dass du dann auf die letzte Sekunde den reinbringst,
ist ja auch dann schießen die auf einmal das Tor und plötzlich ist dann beim Gegenzug beim Kalajdzic nicht einziger Verteidiger, sondern alle vier Verteidiger sind ungefähr 5 Kilometer von einem Pferd und der steht da ganz allein und käpfelt, macht den einen Nicker. Nochmal, im Fußball ist alles erlaubt, das ist 3-3, wir haben uns redlich qualifiziert, alles in Ordnung, aber nicht besser. Die wirklichen Experten,
Fake,
die da zuschauen, haben schon ihre eigenen.
Ich glaube, es war eine Falle.
Lieber Josef.
Ich sehe das anders. Die Algerier haben gespürt, Gescheibeltung, haben da diese 11 Schlaftabletten von uns in der Gegend geführt. Und plötzlich haben sie ein Tor geschossen. Und ich finde,
die wollten ja völlig fertig.
Die hätten ja nicht gegen die Spanier gespielt.
Erstens haben sie es nicht vergessen. Zweitens einmal, ist das lustig. Wenn sie uns schlagen, dann haben sie gewonnen und haben sie revanchiert für die Schieberei mit den Deutschen, wo die Algerier damals abmarschiert sind von der Fußball-Weltmeisterschaft. Also ich habe da meine Philosophie, es war ihnen nicht unangenehm gewesen, wenn sie gewonnen hätten und dann waren wir die Bläden gewesen. Weil das müsst ihr mal ausmachen.
Jetzt sind wir die Bläden.
Ich habe nur 50 Sekunden. Durch die Genialität des Rangnick, der durch diesen Einwechsel noch eine Spielminute dazu gewonnen hat, ist da lange gekommen, hat den Kopf hingehalten und es ist 3-3 gestanden. Zweiter Punkt ist, so schwach wie jetzt waren die Spanier schon lange nicht mehr. Das muss man dazu sagen, die habe ich schon anders erlebt. Ja. Und ich habe immer Sympathien für den spanischen Fußball gehabt, ob das der Zidane war bei Real Madrid oder so. Ich habe immer, aber so schwach. Und gegen Kap Verde hätte, selbst wenn die Spanier sagen, scheiß drauf.
Also dein Tipp für Spanien-Spiel gegen die extrem schwachen
Spanier. Im Prinzip bin ich genau der Meinung, wir haben keine Chance und deswegen haben wir eine Chance. Ja, das ist das Einzige, rein von den Spielerqualität her, ist ja Top-Ligen, man sagt mal nicht besser. Aber die Top-Ligen, die ja die Spanier sind, davon träumen die Öfen, nur die da bei uns spielen. Real Madrid, Barcelona,
Alaba.
Atletico, also gut, Alaba, ja gut. Ja,
und, okay.
Okay, also das ist einmal...
Wie viel Geld würdest du auf einen Österreich-Sieg setzen?
Nichts.
Nichts.
Aber ich hoffe,
so Orakel von
ich würde hoffen.
So, ja. Dann wollen wir doch zur Bilanz. Setzen. Wollen wir doch zum Schluss noch
auf die Europameisterschaft.
Ja, man muss auf die
eine gute Performance für die Europameisterschaft.
Jetzt lieber,
und eine gute Ausrede haben wir auch, denn wir haben den Weltmeister als Gegner gehabt und jetzt den Europameister.
Aber die haben jetzt 3 Spieler in 10 Tagen oder 14 Tagen, die österreichische Mannschaft. Im Wesentlichen fast die gleichen Spieler. Die Renner, da gibt es ein paar schon, die haben Zahnfleischrenner, ja, gerade die Rennen. Deswegen musst du die Neuen, die Jungen, die wirklich gut sind, glauben wir das. Der Djokovic muss ein Versprechen für die Zukunft. Der wird einer der besten Spieler, die wir überhaupt je gehabt haben. Und dann muss er probieren, mit den Jungen spielen. Ne?
Und der Kalajdzic, schauen wir mal, wer da jetzt alle reinkommt.
Ja, der Typ ist bescheiden.
So, sonst ist diese WM.
Genau. Der Peter macht bereits die Bilanz, also bitte, Peter.
Nein, es ist eine großartige
Zwischenbilanz.
Ist die beste WM aller Zeiten. Gratulation an alle, auch an den vielgescholtenen Herrn Infantino und der FIFA, das muss jetzt auch mal sagen, denn diese Veranstaltung läuft bisher wie am Schnürchen, ohne Probleme. Und das ist wirklich...
Na, vor allem der Mut, so viele Spiele in so vielen Riesenstadien.
Ich habe das nicht für mich, ich war sehr skeptisch vor der WM, aber doch, um Gottes Willen, die Entfernungen, die Spiele in der Nacht, alles katastrophal. Kein Interesse in Amerika für diesen Sport, hat sich komplett gedreht, weil ja die Amerikaner so gut spielen. Das heißt, jedes Stadion, sei es noch so ein unbedeutendes Spiel, ausverkauft. Es muss eine unglaubliche Begeisterung und dann natürlich das, was das haben wir, waren wir beide wieder bei gut in der Prognose, besten Spiele liefert Frankreich.
Ja,
ist ja auch politisch eine interessante WM, weil wir haben plötzlich diesen besonderen Stellenwert der Latinos, weil das ist ja eine WM, die ganz stark von Latinos getragen wird, unter Afrikaner, also der Immigranten in Amerika, die allein füllen ja schon jedes Stadion. Du hast ja in Dallas, in Los Angeles und so viel. In Los Angeles kannst du mit den Immigranten das Stadion zehnmal ausverkaufen.
Wolfgang, viele von denen spielen in den europäischen Mannschaften.
Ja, klar.
Aus Afrika.
Hervorragende
Fußball. Aus Afrika.
Mexiko.
Und das musst du mal so sehen.
Aber das Tolle ist ja, wie diese Immigranten, die Latinos, Venezuela zum Beispiel.
Ah, Mexiko.
Ich wollte jetzt auf das Erdbeben.
Ach so, okay.
Aber egal. Also beim Fußball ist es natürlich so, dass es schon interessant ist, wie diese Immigranten mitleben mit ihren
ursprünglichen Heimatteams. Fußballerisch aufgeholt. Unglaublich, wie die fußballerisch. Kolumbien, Wahnsinn, wie die spielen. Mexiko wird jetzt der Knaller werden im Achtelfinale gegen England. Also das wird sensationell werden. Das wird schon noch toll.
Ja. Gut. Also, meine Herren, Frankreich ist ein großer Tipp, du sagst, das sind
mit Abstand die Besten. Die machen einen Durchmarsch.
Wer ist denn noch positiv aufgefallen?
Mexiko, Mexiko und Kolumbien, die beiden sind wirklich überraschend stark, muss man wirklich sagen, wirklich stark. Und jetzt werden wir vielleicht ein paar hauen, aber die Bevorzugung Messis und von Argentinien ist das der große Negativhöhepunkt, das muss ich schon sagen, weil das ist so offensichtlich, wie die hineingetragen werden bei jedem Spiel, was es gar nicht notwendig haben sind, aber es sind tolle Fußballer.
Gegen die spielen
aber, dass die quasi ohne Wahr spielen, der wird gar nicht nachgeschaut, wie gegen uns, das ist faul an einem Schlager, ganz ein klares Foul. Oder der Messi im ersten Spiel, klare rote Karten, der war schon gesperrt gewesen gegen uns, also ehrlicherweise. Also die werden schon ein bisschen durchgetragen und das ist vielleicht allgemein das Problem. Das passiert bei den Großen, die halt...
Und wie realisierst du Deutschland, um zum Schluss zu kommen?
Katastrophe. Also das ist ja, die Deutschen sind ja im totalen Jammertal, die dritte WM, wo sie quasi vor dem Achtelfinale ausscheiden. Die letzten beiden sind schon in der Gruppenphase heimgefahren. Sie sind ja nur ins 16-Finale gekommen, weil es das jetzt gibt. Das 16-Finale hat es ja früher nicht gegeben. Das heißt, die sind schon, die haben ein Strukturproblem im Fußball und das wird sich jetzt nicht mit ein paar Personalentscheidungen verändern, sondern die müssen tatsächlich ihre Struktur verändern. Die stehen ganz am Neubeginn und man kann ihnen nur wünschen, dass so jemand wieder Klopp das jetzt übernimmt, weil ich glaube, das ist einer der weltbesten Trainer und der könnte schon was zusammen.
Aber ich war mit einem
Taxifahrer
unterwegs und der hat gesagt, er trifft keinen einzigen Kunden, ist ein Taxi, der sich nicht darüber freut, dass die Deutschen draußen sind. Alle Österreicher sind der Meinung,
du freust dich auch?
Den deutschen Fußball, schau, die leben doch von, teilweise haben die auch schon so viele ausländische Fußballer, die bei Bayern München und
mehrheitlich.
Und das ist, Schau, da habe ich schon lange nichts mehr vom deutschen Fußball gehalten. Für mich ist durchaus die Engländer, habe ich auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, tragisch, dass die Italiener nicht einmal mehr dabei
bei
sind.
Bei dir auch die Franzosen der Favorit?
Absolut, absolut. Das ist ein müsste ein Durchmarsch sein.
Franzosen
es könnte sein, dass es Argentinien oder England. Irgendwann kommen die Argentinier dann da.
Frankreich, Argentinien. Sind wir uns alle einig, wir tippen alle drei auf Frankreich, Argentinien. Das war's für heute. Danke vielmals. Morgen Abend machen wir Pause, weil wir keine Lust haben, nur Ihnen persönlich die Hand zu schütteln. Alle anderen sind ja bekanntlich morgen Abend
21 Uhr.
Auf einem anderen Sender. Das heißt, morgen werden Sie uns vermissen. Ja. Allerdings, am nächsten Mittwoch sind wir wieder in voller Stärke da, da ist dann eh bald mit der WM vorbei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, alles Gute, gute Nacht und sammeln Sie alle Kräfte für morgen Abend.